Heute treffe ich Professor Dr. Jali Zehuli hier beim Karriere-Podcast der Charité Jeder zählt. Er ist Leiter der Frauenklinik, Spezialist für gynäkologische Onkologie. Er ist Autor, er hat einen eigenen Podcast und er ist ein waschechter Berliner Weddinger Junge. Wie man so viele Dinge vereinen kann, was das Leben wirklich lebenswert macht und welche Ratschläge er für die junge Generation hat aus seiner reichen Erfahrung, das erforschen wir jetzt gemeinsam und ich freue mich, dass er heute hier bei mir ist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. So begrüßt du deine Gäste gerne in deinem Podcast Weißbunt. Und dann folgt immer die Frage, niemand kann sich ja so gut vorstellen wie man selber. Also frage ich das dich jetzt auch, weil ich finde das eine tolle Frage. Jalit, wer bist du?
Ja, hat mich noch niemand gefragt, komischerweise. Ja, ich bin Jalit Zehuli, bin Berliner. Hört man vielleicht, ich selbst merke es nicht, aber immer wieder werde ich darauf angesprochen, bin im Wedding geboren und bin ein Mensch, der sich für die Medizin immer schon interessiert hat und immer noch in Liebe mit ihr in Beziehung ist. Vielleicht, weil meine Mutter ja Stationshilfin war, hier auch im Wedding, in der Drontheimer Straße, ganz nah, wo wir jetzt eigentlich uns bewegen. Und ja, bin Weltbürger, weil ich der Meinung bin, dass Medizin immer die gesamte Gesellschaft und die gesamte Welt berührt.
Absolut. Und du suchst in deinem Podcast mit deinen Gästen nach dem Code des Lebens. Was bedeutet das für dich, der Code des Lebens?
Ich denke, dass wir in einer Zeit uns bewegen, wo wir immer nach Unterschieden suchen. Aber ich glaube, dass ganz viele Dinge ähnlich sind. Und es immer darum geht, was sind denn so die Schrittmacher? Und ob das ein erfolgreiches Restaurant ist, ob das ein erfolgreiches Krankenhaus ist oder ein erfolgreiches Autounternehmen. In der Regel sind es Menschen, die Visionen hatten und mit Menschen in Beziehung kommen, die ebenfalls diesen Visionen laufen. Das ist beispielsweise ein Thema, was ich in den Podcast suche.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Das macht sehr viel Freude, den anzuhören. Man merkt auch, dass du wahnsinnig offen bist und wirklich bereit, Menschen zu begegnen und vielleicht manchmal auch erstaunt zu sein, wie jemand anders eine Sache ganz anders sieht als du oder genau gleich. Ich denke, das ist etwas, was die Welt, die Menschheit, die jungen Leute, die gerade nachkommen, auch brauchen. Wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viel gerade bewertet wird und man sucht danach, dass wir alle gleich denken. Und ich habe das Gefühl, du leistest einen großen Beitrag da dazu, diese Offenheit wirklich zu repräsentieren. Woher hast du das? Wer hat dir das mitgegeben? Was waren vielleicht Werte, die du zu Hause vermittelt bekommen hast, dass du so bist?
Auch diese Frage hat mir noch niemand gestellt, aber meine Eltern kamen ja 1961 aus dem Norden Marokkos, aus Tanger, als Analphabeten. Und meine Mutter hatte damals beispielsweise eine Teekanne mitgebracht, ohne zu wissen, ob die marokkanische Minze, übrigens die beste Minze der Welt, überhaupt in Deutschland verfügbar ist. Aber die Teekanne ist für mich auch ein Symbol der Haltung. Erstmal zulassen. Und das, was du gerade angedeutet hast, dass wir immer sehr schnell bewerten, klassifizieren, kategorisieren und einordnen, das ist eigentlich immer erst der letzte Schritt, wenn überhaupt. Sondern Medizin oder alles, was wir in der Gesellschaft auch erleben, beginnt doch eigentlich mit dem Austausch von Erfahrung. Und das ist für mich so eigentlich der Code, die Erfahrung anderer Menschen erstmal wahrzunehmen und sie vielleicht auch mit meiner Erfahrung zusammenzubringen.
Weil du gerade über Haltung gesprochen hast, ich habe das Gefühl, ich habe mal so überlegt, wenn man über Werte spricht, und das ist ja auch eine interessante Sache für die Leute, die vielleicht kurz davor stehen, jetzt ihr Berufsleben zu beginnen und sich fragen, was wohl das Richtige für sie ist. Wenn man über Werte spricht, ich hätte das Gefühl, deine Hauptwerte, und du kannst mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, sind Achtsamkeit, Demut und eben die Haltung, von der du sprichst. Und das meint eine sehr menschliche Haltung, die du auch als Mediziner hast. Und du bist ein Mediziner, der wirklich diese Menschlichkeit in dieses Wissenschaftliche so reinbringt und sprichst mir damit auf jeden Fall oft bei dem, was du sagst, total aus dem Herzen, weil ich glaube, das ist etwas, das ist ein Wert, der sehr, sehr lange Bestand hat.
Ich fange vielleicht damit an, dass ich einer der Professoren bin, wahrscheinlich mit der schlechtesten Abiturnote, ja, 2,3. Ja. ohne jetzt das zu verraten, es gibt aber in der Charité Professoren, die noch schlechtere Abiturwerte hatten. Ich will aber niemanden verraten. Aber als ich Medizin studieren wollte, war ich einfach nicht gut genug. Der Numerus Clausus war eben so streng wie heute. Und ich hatte dann einen Jurastudienplatz erhalten. Rechtswissenschaft an der Freien Universität klingt ja erstmal ganz toll, aber ich wollte immer Medizin. Ich wollte eigentlich Tierarzt werden. Dann habe ich entschieden, nicht den Jurastudienplatz zu bekommen, sondern eben Krankenpflege zu lernen, weil ich wollte einfach an die Medizin. Und ich dachte, egal wie du an die Medizin dich näherst, wird das gut sein. Mhm. Und ich denke, einer der Hauptargumente für mich persönlich war, dass ich dachte, dass jeder von uns irgendwann mal schlechte Tage haben wird, in Krisen kommt, an sein Leben, an seinem Berufsleben zweifeln wird. Und wenn ich dann in einer Berufssituation bin, in der ich nicht zu Hause bin oder nicht dahin wollte, fällt es mir wahrscheinlich viel schwerer, drin zu bleiben. Das war für mich mein naiver Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe dann doch lieber in die Krankenpflegeschule am Rudolf-Virchow-Krankenhaus, was ja auch dann zur Charité wurde. Weil Werte ist ganz wichtig, die Sinnhaftigkeit. Wir suchen ja alle nach Sinnhaftigkeit. Und was gibt es Schöneres, als Menschen zu helfen, aber auch Kompetenz mit aufzubauen? Und das war damals, hatte ich ja dann das Glück, ein Auswahlgespräch zu erhalten am Benjamin Franklin Krankenhaus. Auch das jetzt Charité, und ich weiß noch, wie der Professor, den ich leider nie wieder begegnet bin, gefragt hat, warum willst du Medizin studieren? Und ich meinte ja, weil ich meiner Mutter beispielsweise mit ihrer Arthrose, mit ihren Knochenschmerzen helfen will. Und dann sagte der Professor ganz provokativ, dann gehen Sie doch zur Volkshochschule und lernen doch einfach ein bisschen Medizin, dann müssen Sie doch nicht an die Universität. Meine ich ja, aber ich will es ja wirklich auch behandeln. Und behandeln kann ich doch nicht, wenn ich in der Volkshochschule war. Und das hat anscheinend ihn irgendwie motiviert, mich dann doch als Student zuzulassen.
Das ist eine tolle Geschichte. Und es ist ja auch so, dass du damit ja auch für jemanden stehst, der wirklich klein angefangen hat, kann man sagen, genau den Beruf erstmal gewählt hat, den jetzt gerade wenige, viel zu wenige machen wollen. Und eine sehr erfolgreiche, einen erfolgreichen Weg hast. Du leitest inzwischen die Frauenklinik. Du verfasst sogar verschiedene Bücher. Du hast einen Kochratgeber verfasst, ein Buch über Marrakesch, ein Buch darüber, wie man schlechte Nachrichten gut überbringt. Du hast einen eigenen Podcast. Also du bist gar nicht bei dem nur geblieben, sozusagen deiner Hauptaktivität. Das beobachte ich auch oft bei Ärzten und frage mich, was das ist, dass sie anfangen, in so viele Richtungen zu gucken, und auch, ob das eine menschliche Sache ist, dass man einfach irgendwann denkt, ich habe jetzt Lust darauf, ich mache das jetzt einfach, oder auch so ein bisschen zur Selbstüberschätzung neigt, aber in einem positiven Sinne, weißt du, ich bin selber so jemand, ich sag dann auch, kann ich nicht, aber ich habe jetzt Lust, mache ich jetzt einfach irgendwie. Eigentlich denkt man ja wiederum, um Autor zu sein, müsste man das auch studieren oder so. Was ist das? Was ist da dein Antrieb, dass du gesagt hast, ich gucke mich noch in so viele Richtungen um?
Ich denke, dass wenn man menschlich sein möchte, muss man eben seinen Charakter ja auch in seinen Beruf integrieren. Ich kann ja nicht so wie Dr. Jekyll und Dr. Hyde von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends Arzt sein und danach erst Jalitzihuli, sondern ich versuche, beides zu vermengen. Und ich bin neugierig und ich bin auch jemand, der sehr gerne in Dialog geht. Und ich bin Wissenschaftler und publiziere in sehr renommierten Fachzeitschriften. Aber Wissenschaft muss auch die Menschen erreichen. Medizin und Wissenschaft muss erklärbar sein. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man eben Bücher schreibt oder Podcasts führt und auch komplizierte Dinge nahbar macht. Und das macht mir totale Freude. Und deswegen bin ich auch deiner Einladung heute sehr gerne nachgegangen, weil was gibt es denn Schöneres, als miteinander in Dialog zu gehen?
Ja, du baust damit sozusagen die Brücke, dass nicht nur deine Patienten, Patientinnen vielleicht von deinen Gedanken auch oder von deiner Erfahrung profitieren können, sondern eben alle Leute da draußen, ne? Und sag doch mal, wie war denn dein Weg? Du hast als Krankenpfleger angefangen. Vielleicht kannst du uns mal die einzelnen Stationen zeigen, wie du dich nach oben gearbeitet hast. Oder ich meine, ich werde auch oft gefragt, jetzt gerade wieder am Filmset von einem sehr jungen Kollegen, wie wird man denn besonders erfolgreich? Was könnte ich denn da machen? Und ich habe da echt lange drüber nachgedacht und habe ihm dann erstmal gesagt, also ich würde schon mal aufhören, damit Erfolg haben zu wollen. Ich finde das tief den falschen Ansatz, um erfolgreich zu werden. Ich denke, es muss um die Sache, du musst für eine Sache brennen. Und mir war immer egal, wie viele Leute das sehen oder irgendwas. Und ich hatte auch immer etwas in mir, was ganz frei war in alle Richtungen. Also ich wusste auch immer, wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich auf jeden Fall was anderes, weil ich eben auch so offen und neugierig bleiben will, mich nicht auf eine Sache völlig zu festzusetzen. Ja?
Absolut. Also auch ich habe nie nach einem Erfolgsprotokoll gearbeitet, sondern ich habe versucht, das zu machen, was ich wirklich von Herzen machen möchte. Und hätte es mit dem Medizinstudienplatz eben nicht geklappt, dann wäre ich im Krankenpfleger geworden. Und auch da wäre ich sicherlich glücklich gewesen, weil das eben ein wunderbarer Beruf ist und man kann sich auch enorm weiterentwickeln. Ich glaube, darum geht es doch, weiterentwickeln, nicht stehen bleiben, nicht zurückschauen müssen, sondern einfach zu schauen, was kann ich heute und morgen am besten Neues erfahren. Und das war so meine Grundmotivation. Und ich bin ja eben an der Medizinuniversität dann zugelassen worden und habe dann eben mein praktisches Jahr an der Charité, damals am Campus Virchow-Klinikum, eben durchlebt und habe dann eben meinen ehemaligen Professor Lichtenegger, gebürtiger Grazer, gefragt: Herr Professor Lichtenegger, ich würde mich gerne hier bewerben. Und dann sagte er, dann mochen's. Dann meine ich, Herr Professor Lichtenegger, aber wie sind denn meine Chancen? Und dann sagte er, Herr Sehuli, untereinander müssen's. Und trotzdem hat mich das sehr motiviert. Er meinte, untereinander müssen sie es, das Team muss
stimmen. Ach so, die müssen das entscheiden.
Okay. Das Team muss stimmen. Und dann habe ich eben eigentlich in Potsdam angefangen, weil es keine Stelle nach meiner Approbation, nach meinem Abschluss des Studiums einer Charité gab und habe damals im Ernst-von-Bergmann-Klinikum gerade begonnen, als ich einen Anruf von der Sekretärin bekommen, dass ich die Stelle hätte. Obwohl ich eigentlich mich nur damals eben so beworben hatte und ich ihn dann gebeten habe, noch einen Monat zu warten, weil ich ja gerade angefangen hatte in Potsdam und bin dann eben als Assistent eben in die Charité, damals ins Rudolf-Virchow-Krankenhaus gestartet, bin dann Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt, Leitender Oberarzt und dann wurde ich zum Chefarzt und dann habe ich noch den Ruf nach Hamburg bekommen und dann wurde ich zum Ordinarius hier an der Charité und bin auch dieser Klinik und dieser Universität extrem dankbar, weil sie mich so genommen haben, wie ich bin. Und ich bin auch nicht immer nur nett und immer nur geradlinig, sondern auch ich habe natürlich Schwächen und die kannten die alle und haben mich trotzdem eben für diese doch wichtige Position eben ausgewählt. Und das hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass ich eben mich hier sicher und geborgen fühle und deswegen ich dann Bücher schreibe, Filme mache und viele Dinge tue, die ein normaler Professor vielleicht nicht auf Anhieb machen kann, weil ich mich hier eben wirklich zu Hause fühle.
Was sind das für Schwächen, die du hast? Oder wie bist du, wenn du nicht geradlinig und nicht nett bist?
Na, ich bin schon sehr klar. Also wenn ich etwas machen möchte, dann möchte ich das einfach umgesetzt sehen. Und ich bin eben dann doch eher ungeduldig manchmal. Und ich bin auch so wie eine Feder, dass ich eben sehr schnell auch auf Ideen gehe. und damit manchmal die eine oder andere Person auch überfordere.
Ja, das kenne ich auch gut.
Aber das ist okay, das gehört dazu und das ist gar keine Schwäche, das ist ein Muster, das man selbst erlernen muss, erleben muss und dann auch eben wieder entschleunigen. Und das kann ich. Und das ist zum Beispiel, wo ich mich auch sehr entschleunige, ist eben in solchen Gesprächen wie heute oder wenn ich schreibe über Marrakesch oder die Welt da draußen.
Mhm. Das verstehe ich sehr gut und ich glaube, das ist auch schön und wichtig, nochmal zu hören. Und das geht mir auch so, dass großer Erfolg oder eine gute Position überhaupt nicht bedeuten, dass man besonders angepasst und es allen recht machen muss. Im Gegenteil, ich denke, es ist wichtig, sich treu zu sein, sich kennenzulernen auch, aber eben auch, also ich sag mal auch, je erfolgreicher ich werde, desto mehr Streitigkeiten kommen natürlich auch in den Weg, ne, weil du einflussreichere Positionen hast, mit mehr Leuten diskutierst, auch deine Meinung sich ja formt über bestimmte Dinge. Und ich denke, das ist was Gutes. Also durch Reibung entsteht ja etwas Neues, ne? Wie blickst du auf die Generation, die jetzt gerade nachwächst, sozusagen, die ja wirklich andere Werte, neue Werte entwickelt, vielleicht als du und auch als ich. Ich empfinde mich als Zwischengeneration immer so ein bisschen. Es gibt ja schon eine gewisse Spaltung, wenn du verstehst, so was ich meine, in den neuen Werten, vielleicht Stichwort so Work-Life-Balance und diese ganzen Sachen. Wie blickst du darauf? Was glaubst du, was da kommt und was auch wichtig sein könnte, um jetzt Karrieren zu beginnen? Welche Werte sind gerade in dieser Zeit, werden gerade wichtig?
Also ich bin grundsätzlich dagegen, wenn man versucht, Gruppen zu homogenisieren, zusammenzufassen. Ich glaube nicht, dass es die Generation Z oder sonstigen Buchstaben verbunden gibt, sondern es sind Menschen, die einfach zu einer anderen Zeit leben. Und natürlich auch durch die Medien, aber auch durch mehr Wissen eben kritischer sind. Also ich kann nur sagen, die Quelle meiner wissenschaftlichen Aktivitäten sind die Jungen, die das Funkeln in den Augen haben. Manchmal sehr ungeduldig sind, noch ungeduldiger als ich. Und auch häufig eben schon klare Pläne haben. Sie möchten das an dem Tag machen und das an dem Tag machen. Also ihnen fehlt so etwas manchmal die Ruhe, die Sicherheit, auch übermorgen vielleicht das umzusetzen. Aber ich kenne diese Naivität. Ganz viel meines Erfolges hat damit begonnen, dass ich eben gar nicht nach links und rechts geguckt habe und auch nichts wusste.
Aber man hat das Gefühl, man hat die Weisheit schon mit Löffeln gefressen.
Man hat schon, genau. Man denkt, man muss jetzt die Welt revolutionieren. Also deswegen glaube ich nicht, dass die Generation so anders ist, als in der wir aufgewachsen sind. Es gab andere Regeln, es gab mehr Gesetze. Ich bin nach dem Dienst immer geblieben. Jetzt darf man es nicht, kriegt man gleich eine Geldstrafe vom Arbeitsamt. Und heute widerspricht man. Früher durfte man gar nicht widersprechen. Da kam es gleich ein OP-Verbot und so weiter. Und ich denke, dass es aber ganz wichtig ist, dass eben wir in den Dialog gehen, dass eben junge Menschen mit ihrer Kraft, mit ihrer unglaublichen Energie sich mit Menschen zusammentun, die schon ganz viel erlebt haben. Und dann wird was etwas ganz Besonderes draus.
Diese Mischung, denke ich auch, die wäre wirklich toll, dass man eben nicht sagt, die junge und die alte Generation und wir wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, sondern tatsächlich die Jungen fangen an, etwas zu ändern und profitieren dabei von den Erfahrungen der Älteren. Ich glaube, das wäre toll und das ist auch eine weitere Qualität, die ich bei dir beobachtet habe, eben dieses Zusammenführen von Dingen, die nicht so richtig bisher zusammengeführt sind. Du hast auch gerade einen Podcast gemacht mit einem sehr tollen Naturmediziner.
Ja, und Andreas Michalsen,
Professor an der Charité. Was mich total erstaunt hat, weil ich dachte überhaupt nicht, dass das hier so ein riesen Sektor auch ist. Ja. Ne? Inwiefern benutzt du sozusagen Naturwissenschaft, naturmedizinische Tools in deiner Arbeit? Wie weit lässt du die einfließen?
Also ich glaube, was wir vergessen haben, dass Gesundheit definiert ist als körperliches, soziales und seelisches Wohlbefinden. Das ist die Definition von Gesundheit. Und wenn ich also Gesundheit stärken will, dann soll ich diese drei Säulen berühren. Und da geht es also nicht nur um Krankheitsbekämpfung. Bedeutet beispielsweise, ich habe eine Krebserkrankung, die natürlich wegoperiert werden muss, beispielsweise. Aber ich kann trotzdem Dinge tun, den Knochen zu stärken, die Seele zu stärken, die Haut zu schützen. Und da kann ganz vieles aus der Naturmedizin eben genutzt werden. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel in der Charité eben daran, dass wir in den Stationen, in der Krebstherapieambulanz, Duftautomaten haben mit biologischen Düften. Oh. Nach Lavendel, nach Zedernholz. Weil das unser Gehirn und unsere Wahrnehmung eben sehr beeinflusst. Oder wir haben Musik in der Krebstherapieambulanz. Warum soll das nicht möglich sein, eben Lebenden zu schenken? Und deswegen finde ich das kein Widerspruch, dass man eben Gesundheitsstärkung nimmt und eben beispielsweise mit Aromatherapie, Musiktherapie oder Körperbewegung eben den Körper stärkt. Und das ist so eine Thematik, die für mich nicht im Widerspruch steht. Und ich selbst, ich darf es verraten, habe ja ein Hautproblem und reibe jeden Abend eine frische Zwiebel über mein Gesicht.
Oh Gott.
Seit 3,5 wirklich? Jahren.
Und dann legst du dich zu deiner Frau ins Bett.
Ja,
und was sagt
meine
die
Frau
dazu?
Ist zum Glück Berlinerin, auch Ärztin an der Charité und liebt aber Zwiebeln als Kind iranischer Eltern. Und wenn man das jeden Tag macht, riecht das nicht nach Zwiebeln.
Mhm.
Und ich kann nur sagen, durch diese Antioxidantien in der Haut scheint das eben so zu funktionieren. Ich brauche kein Cortison, brauche nichts. Und ich bin ganz intuitiv beim Kochen am Samstag auf die Idee gekommen, es war warm.
Ich halte mir das jetzt mal.
Und habe die Zwiebel geschnitten für meinen Tagine und habe gesagt, jetzt pack's aufs Gesicht. Und dann sind alle Pickel, die ich da hatte,
ich muss jetzt
aus der
auch
Allergie
mal machen vor so einem Dreh, weil
entfernt.
Genau vor dem ersten Drehtag fangen natürlich bei mir die Pickel an. Ne? Dann kommt, geht der
Versuch
Stress
das bitte
hoch.
Mit der einfach die Zwiebel schneiden, einfach ganz kurz aufschmieren und du wirst sehen, es funktioniert.
Das ist ja Wahnsinn. Du hast es schon angesprochen, deine Frau ist selber Professorin an der Charité, die beschäftigt sich mit psychosomatischer Krankheit auch und den Ursachen. Ist das für dich, bist du auch durch sie, sage ich mal, diesem Themenfeld gegenüber so offen geworden? Beeinflusst eure Arbeit sich gegenseitig? Wie ist das bei euch?
Man weiß ja aus wissenschaftlichen Studien, dass eine Beziehung dann in der Regel gut funktioniert, wenn man sich sehr, sehr ähnlich ist.
Richtig. Obwohl ich auch eine Studie gelesen habe, da ging es darum, dass man das viel mehr verbindet, was man gemeinsam scheiße findet, als was man gemeinsam gut findet.
Das mag sein, genau, aber es muss ähnliche Eigenschaften
richtig
geben. Und wir haben einfach diesen ganzheitlichen Ansatz und die Psychosomatik ist natürlich die Paradedisziplin, den Geist und den Körper gemeinsam zu sehen und das passt wunderbar. Und natürlich habe ich aber auch durch sie ist ja Psychoanalytikerin, auch vieles gelernt, ohne dass ich immer wieder verschweigen muss, dass ich ihr immer sage, ich bin nicht dein Patient.
Oh ja.
Und zweitens aber...
Obwohl das, glaube ich, viele Frauen gerne machen.
Ja,
bei ihren Männern.
Das darf ja. Und, aber wir beide haben ja zum Beispiel die Europäische Gilde für Kunst und Medizin gegründet. Weil sie Malerin ist, ich bin Schriftsteller und wir versuchen eben die Medizin und die Kunst, die Kultur eben ein Stück näher zu bringen und bin da auch extrem ihr dankbar, dass sie mich da auch immer wieder entschleunigt und auch diesen ganzheitlichen Ansatz eben mit fördert und unterstützt.
Würdest du auch, bei uns heißt ja so, Schauspieler können nur mit Schauspielern zusammen sein, würdest du auch sagen, Mediziner können nur mit Medizinern, also das ist schon, ich meine, für mich ist es ist wie auch dein Beruf, was sehr Besonderes. Ich glaube, auch wir beide suchen nach dem Code des Lebens übrigens, deswegen ist es, glaube ich, auch so ähnlich. Es wurde mir bewusst durch die Beschäftigung mit dir, dass ich den ja auch suche, ne, auf einer ganz anderen Art und Weise, aber dieses, einen Menschen zu ergründen in seiner Ganzheit, das ist ja auch unser Ansatz.
Mhm.
Und es gibt so bestimmte Themen, die kann man nur mit jemandem besprechen, der genau das auch sucht oder kennt. Und auch die, sage ich mal, auch die Arbeitszeiten kennt, ne, die wir ja auch haben. Oder was bedeutet das, kurz vor einer Premiere zu sein oder eben vielleicht kurz vor einer wichtigen OP und dafür Verständnis entwickelt?
Ja, also ich glaube nicht, dass man als Arzt immer eine Ärztin heiraten muss und umgekehrt. Dazu kenne ich zu viele Menschen, wo ich sage, das passt auf keinen Fall. Auf der anderen Seite, das, was du gesagt hast, dass man auch versteht, dass natürlich das ein Beruf ist, der eben nicht einfach nur 10 oder 12 Stunden, sondern man ist immer Arzt. Man ist immer abrufbar. Und man hat auch immer diesen Wertekonflikt, dass man sich verantwortlich fühlt und noch das und das zu Ende machen möchte, auch wenn die Arbeitszeit schon abgeschlossen ist. Und auch das zu verstehen, dass das eben manchmal sein muss. Ja, das hilft enorm, weil sie hat mich ja so kennengelernt. Aber ich hätte meine Frau auch geheiratet, wenn sie nicht Ärztin gewesen wäre.
Wie managt ihr beide das? Ihr habt ja auch 4 Kinder, ne? Ich weiß bisher nur von deiner Kochplanwoche. Ich weiß, wer von euch wann kocht und dass oft dein Schwiegervater auch das Essen zubereitet. Und bin davon ausgegangen, da es so eine Liste gibt, was wann. Montags gibt es Sushi, dann kocht er, dann kochst du samstags und so weiter oder ihr zusammen. Habt ihr weitere solche Routinen, die euch helfen, das alles zu managen? Und wie viel Zeit bleibt euch auch mit den Kindern, vielleicht auch für Menschen, die überlegen, ob sie das überhaupt machen können, diesen Job, ob das zu managen ist?
Ja. Also der Schwiegervater ist natürlich eine extreme Hilfe, weil er tatsächlich in Rudo lebt, aber jeden Morgen um 5.30 Uhr schon bei uns zu Hause ist und mir einen Latte Macchiato macht und dann mich fragt, Weißbrot, Rosinenbrot oder Graubrot, mir dann das Brot schmiert und ich dann angezogen an der Tür von ihm den Kaffee und das Brot übergeben habe und er uns dann hilft, die beiden Kinder in die Schule zu bringen und dann auch für uns kocht und wir dann abends kommen können. Also wir sind gut eingespielt. Meine Frau übernimmt auch sehr viel, gerade was mit den Kindern ist, zum Sport, zum Taekwondo oder zu anderen Aktivitäten. Und ja, wir versuchen das Beste. Und wenn ich zu Hause bin mit meiner Frau, dann machen wir auch nur das. Also ich arbeite zu Hause nicht. Ich mache nichts am Computer. Und
du kommst auch nicht nur zum Schlafen nach Hause?
Nee, aber ich komme natürlich leider immer spät. Ich komme in der Regel gegen 9 Uhr abends nach Hause und habe den Familientag definiert, dass ich am Dienstag vor 8 Uhr abends zu Hause sein muss, was ich so 75% schaffe. Und am Donnerstag gehe ich dann auch um 9 in die Klinik, weil ich dann den Sohn in die Schule bringe.
9 heißt später.
Morgens, dass ich eine Stunde später, also eineinhalb Stunden später gehe. Ja, das ist so mein Luxus, den ich mir rausgenommen habe.
Ja,
aber das ist schon mal was. Also ich denke, was wichtig ist, Zeit ist eine Sache. Aber die Achtsamkeit und was man in der Zeit macht, das ist, glaube ich, entscheidend. Sonst könnten ja auch Pilotinnen und Piloten und Lokführerinnen und Lokführer und Polizisten ja auch nicht immer gute Mütter und gute Väter sein, sondern das, was man tut, muss man mit dem Herzen machen.
Ja.
Und dann ist das eben das Wichtigste. Und wir kommen gerade aus Marrakesch und es war großartig, hatten viel Spaß, den man gemeinsam geteilt hat. Und ja, das sind so die Lichtblicke. Also man tut sein Bestes. Natürlich könnte ich mehr Zeit mit den Kindern, mit der Frau. Natürlich.
Andererseits kennen sie es auch nicht anders. Ja, sie sind wahrscheinlich daran gewohnt. Nicht?
Ja.
Und haben ja auch 2 Eltern und kriegen vorgelebt, wie leidenschaftlich die ihren Beruf ausüben. Und das ist ja auch nicht schlecht. Auf den Schwiegervater kann man wirklich neidisch sein. Und ich habe mich selber erwischt, wie ich dachte, als du das erzählt hast mit dieser Woche, wann der immer kocht, dachte ich, wieso macht die Frau das denn nicht? Und dann habe ich erst gesehen, oh nein, die arbeitet genauso erfolgreich.
Genau.
Und
ja,
das sind so veraltete Bilder, dass ich sofort dachte, die Frau müsste doch kochen.
Auch schön. Also meine Frau kann kochen, aber sie kocht nicht so gerne. Und ich liebe zu kochen. Also koche ich Samstag und Sonntag. Ist immer mein Kochtag. Und so ist ja auch das entstanden mit den Büchern. Weil das für mich auch eine großartige Erfahrung war, dass ich zwar eine Ordensschwester, Schwester operiert hatte, kurz in der Covid-Pandemie bei Gebärmutterkörperkrebs. Und am Samstag ich ihr per WhatsApp meine Menüs geschickt habe und sie mir ihre. Ach, und so ist das Buch entstanden. Und ich fand es eine großartige Erfahrung, dass man eben zwar Arzt und Patient sein kann, aber man kann auch partnerschaftlich in einem anderen Projekt zusammenarbeiten. Und sie ist da
auf
auch
Augenhöhe
ganz
sein.
Auf Augenhöhe, ja. Total. Und deswegen fand ich das so großartig und habe auch ganz vieles Neues gelernt. War ab und zu ein bisschen sehr unter Druck, weil die Schwester Theresa immer wissen wollte, wie viel Zwiebeln, wie viel
und
Salz.
Du machst ein bisschen
ich mache das alles so intuitiv.
Ja, sowas hasse ich. Wenn ich Leute frage nach einem Rezept und die sagen, ja, machst du einfach irgendwie, soll ich jetzt Öl oder Butter? Ach, ist egal, kannst auch beides. Oder was habe ich denn da nochmal gemacht und so. Ich will das dann auch ganz genau nachmachen.
Ja, ja. Ja,
aber das Tolle ist natürlich, wenn man es intuitiv macht.
Ja, ja.
Du deutest schon an, deine nahe Patienten-Arzt-Beziehung und darüber hast du ja auch dein Buch geschrieben, von der Kunst, schlechte Nachrichten zu überbringen. Und du gehst davon aus, dass die Arzt-Patienten-Beziehung sehr viel bewirken kann, auch im Heilungsprozess. Und ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich war gerade in Kapstadt, habe dort gedreht, hatte eine Lebensmittelvergiftung kurz vorm ersten Drehtag. Und bei uns ist natürlich auch ein sehr hoher Leistungsdruck, ne? Ich weiß sofort, das bedeutet jetzt, dass der ganze Drehtag fällt aus, da hängt wahnsinnig viel Geld dran. Ein sehr großes Team, wir waren glaube ich an die 100 Leute, die jetzt heute nicht arbeiten können. Damit verschiebt sich jetzt in dem ganzen Monat, die müssen die Motive ändern und alles. Also ich war ziemlich fertig und ich dachte auch kurz, komm, du gehst jetzt einfach zum Drehen, hast jetzt die Seele aus dem Leib gekotzt und jetzt geht's los. So bin ich auch aufgewachsen. Ne? Ich habe da nochmal mit meiner Mutter gesprochen, die meinte, ja, du hast als Kind schon bis früh um vier gekotzt und dann haben wir dich in die Schule gebracht. Ne? So ist das für mich also normal. Und dann kam ich da an und zum ersten Mal in meinem Leben hat mein Körper eben gesagt, das machst du jetzt nicht, du schaffst jetzt nicht, mich zu bezwingen. Ich bin also immer wieder umgekippt und konnte mich kaum auf den Beinen halten und war ziemlich verloren, ne? Auch im Ausland. Du kennst niemanden. Was denken die jetzt alle über mich? Denken die ab jetzt, ich bin eine Schauspielerin, die das nicht hinkriegt, die ständig krank wird? Und wurde zu einem Arzt gebracht, Hans, der konnte auch Deutsch. Und ich kam in diesen Raum und der guckte mich an und meinte mich als Mensch und hat damit eine Atmosphäre geschaffen, die so beruhigend war. Er hat auch als erstes gesagt, pass mal auf, der ganze Druck und alles, was du jetzt spürst, das ist hier drin völlig egal. Hier drin bist du eine Patientin und wenn du krank bist, bist du krank. Und die sollen sich was ausdenken, wie sie das jetzt hinkriegen mit dem Film. Dafür gibt's Versicherungen. Und hat so seine Hand auch mal auf meinen Arm gelegt. Und mit diesem Beginn verschwanden all meine Symptome ad hoc. Er hat mich dann trotzdem krank geschrieben. Er hat auch gesagt, wenn du jetzt rausgehst, du gehst ins Auto, der Produzent kriegt die Beruhigungstablette, die er braucht. Und du bist jetzt einfach krank. Und natürlich brauchte mein Körper, um sich dann zu erholen. Damit war ja nicht die Vergiftung weg. Und natürlich habe ich auch noch was genommen. Aber trotzdem dieser Moment, dass jemand dich anguckt und meint und einfach als Mensch anwesend ist, hat wahnsinnig viel geheilt bei mir. Das ist so meine Erfahrung.
Absolut. Also es gibt sehr schöne Untersuchungen, dass eben dieses Arzt-Patientengespräch ähnlich ist wie Hypnose. Mhm. So eine Kraft in sich trägt. Und natürlich der Körper immer mit dem Geist verbunden ist. Und das war früher immer so abfällig als Placebo formuliert. Das ist nicht Placebo, das ist Heilsamkeit. Weil Arzt-Patienten-Beziehung, Geborgenheit, da gibt es auch sehr schöne Untersuchungen zu Psychoneuroimmunologie. Das macht etwas mit dem Körper. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wenn man eben sich mit Krankheit beschäftigt, das auch wahrnimmt. Und das gehört zur Achtsamkeit. Also Krankheit ist immer grundsätzlich auch ein Ruf des Körpers und der Seele nach etwas Veränderung. Und das ist eben, natürlich kann man immer weiter, und ich kenne das, weil ich war ja auch meine ganze Jugend und meine Kindheit Fußballer, dass ich verletzt und mit Spritzen dann in der dritten Liga gespielt habe. Aber das ist nicht richtig gut. Und der Körper holt sich dann seine Ruhe. Und es ist der eine Tag, den man eben nicht ihm gibt, dann kann es nach einer Woche oder länger werden. Also das gehört genau dazu. Deswegen, ich glaube, diese Kraft sind sich die wenigsten Mediziner bewusst. dass das das A und O ist. Und das ist, was ich auch wirklich meine. Das Arzt-Patienten-Gespräch ist an sich die wichtigste Arznei.
Und im Prinzip würdest du auch sagen, dass du auch wie ein Psychologe, also dass man als Arzt auch wirklich psychologische Ausbildungen mehr noch machen müsste, um dem gerecht zu werden? Oder bei dir ist es schon auch einfach die Menschlichkeit, die man auch so erlernen kann?
Genau, ich denke, wenn man Medizin macht, egal in welcher Berufssparte, braucht man eine gewisse Menschlichkeit, sonst sollte man lieber einen anderen Job nehmen. Ist ja auch nicht schlimm, aber es sollte dann nicht mit Menschen
Autos
sein.
Autos verkaufen zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, aber auch da glaube ich.
Na, da herumschrauben.
Genau, denen. Aber irgendwas dann eben, wo man nicht bei hilfesuchenden Menschen seelischen Schaden verursacht. Das Zweite ist, natürlich brauchen Ärzte aber auch mehr Ausbildung. Sie führen in der Regel bis zu 200.000 schwierige Gespräche zum lebensbedrohlichen oder lebensverändernden Situationen und sind in der Regel nicht gut ausgebildet.
Ja.
Und können sich auch nicht gut abgrenzen und können auch mit Kritik schlecht umgehen. Und ich denke schon, und das ist so einer meiner Wünsche, dass Ärzte grundsätzlich eine Supervision brauchen, wie ein Coach. Und nicht nur, wenn wir Fußball-Weltmeister werden wollen, sondern dann, wenn wir wirklich gut sein müssen, Empathie zu erhalten, aber trotzdem professionell zu sein. Weil das gehört dazu. Und da darf auch der Arzt, aber da zähle ich auch die Krankenschwester dazu, auch nicht alleingelassen werden. Ich denke, dass das elementar ist. Und gerade jetzt, wenn wir so viel digitale Techniken bekommen, wenn die Therapienkonzepte immer komplizierter und kleinteiliger werden, brauchen wir mehr Erklärung, brauchen wir mehr Beziehung. Und da geht es nicht um die Zeit. Da geht es aber um die Achtsamkeit. So wie wir vorhin mit den Kindern das angedeutet haben. Wenn ich meine Patientin sehe, dann muss ich ihr das Gefühl geben, sie ist die Einzige und sich die Wichtigste.
Das möchte jede
Moment.
Frau, dieses Gefühl.
Ja, aber in diesem Moment ist das so wichtig, achtsam zu sein. Natürlich habe ich noch tausend andere Dinge zu tun.
Und eben auch dieses, also was mir eben auch so geholfen hat, dieses ich bin da, ich bin jetzt anwesend. Und das bedeutet eben auch nicht, und das möchte ich auch nochmal sagen, weil du es sehr schön beschreibst, du sagst ja, man hat ab dem Zeitpunkt, wo man vielleicht eine schlimme Nachricht verkündet, diese 2,5 Minuten Zeit, bevor der Patient, die Patientin in eine Art Schock verfallen, die Sinne schwinden und man eigentlich ins Leere redet, seine Informationen zu unterbreiten, aber dass auch viele Ärzte diese Stille nicht aushalten nach dieser Verkündung einer Nachricht, die erstmal ankommen muss. Also ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis bedeutet nicht, dass du nur schöne Hoffnungen machst oder ganz liebevoll oder also nichts Schlimmes sagst oder so, sondern das, und das finde ich so berührend und das ist eben auch meine Suche bei allem Menschlichen, dass das eben alles einfasst, ne? Und dass man vielleicht auch aushält, was jetzt bei dem Gegenüber passiert durch so eine Nachricht und das tragen kann. Also du hast wahrscheinlich auch eine große Tragfähigkeit.
Genau, das ist das, was wir auch in den Seminaren trainieren mit Simulationsschauspielerinnen und Schauspielern, die eben dann eine Rolle aus dem Krankenalltag eben spielen und wir dann Ärztinnen und Ärzte in den Dialog bringen. Und das wird fast immer als das Wertvollste wahrgenommen von den Simulationspatienten, die Stille, die Pause, das Dasein, nicht wegrennen, die Bindung. Das nicht weggucken, dass man einfach dasteht und auch den Schmerz, die Trauer, die Wut erstmal aushält und über das Schweigen, über die Stille man sich eigentlich verbindet und dann erst als Allianz in die nächsten Schritte geht.
Ich beobachte das auch und ich habe auch gemerkt, ich versuche mal wieder die Parallele, weil wir wirklich so viele Parallelen auch haben, zu meinem Beruf zu ziehen. Es ist ja auch eine Arbeit an mir selber und auch du musst ja in gewisser Weise an dir arbeiten, an deiner Persönlichkeit, an der Stärke, das auszuhalten, diese Seiten an dir selber auch nicht abzulehnen. Ne? Ich sag immer, ich finde immer, man kann alles spielen. Mir fällt keine Seite ein, wo ich denken würde, das kann ich nicht spielen, das kenne ich nicht, sondern selber bereit zu sein, alle Tiefen der Gefühle, die es gibt, als ganz menschlich zu empfinden und richtig und nicht abzulehnen. Ne? Also, dass ich sage eben, ich bin auch wütend und traurig und schamig und das. Und sobald ich das kann, lehne ich das natürlich auch am anderen nicht mehr ab und kann das kann den weiter angucken und da sein. Was machst du, um diese Stärke zu haben oder um diese Seiten an dir so zu akzeptieren, dass du sie bei anderen auch mittragen kannst?
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man eben wirklich nicht eben gleich bewertet und ist ja und nicht sich als das Zentrum der Situation wahrnimmt, sondern den anderen Menschen. Und ich denke, das ist Profi-Leben. Das ist professionell, wenn man es schafft in die Metaebene. So wie du gerade sagst, als Schauspielerin bleibst du ja Mensch. Du bleibst auch empathisch. Du gehst aber in eine Metaebene. Das heißt, du kannst dich selbst als Mensch zurücknehmen, trotzdem menschlich bleiben, um dann in den weiteren Dialog zu gehen. Und dann kann man immer mehr schauen, auch in der Länge des Gesprächs, auch in der Dauer der Beziehung, dann auch immer mehr von mir selbst preiszugeben. Aber das ist ein Prozess, das kann ich am Anfang sagen. Am Anfang steht der Mensch, der eben beispielsweise diese schlechte Nachricht erhält. Und dann geht es darum zu schauen, dass dieser Mensch sich selbst orientiert und sich die Frage stellt, will ich weitermachen? Und dann auch selber die Entscheidung mitträgt und nicht nur eben irgendwelche Protokolle und Empfehlungen von irgendjemand bekommt, sondern sagt, ja, das ist meins. Das ist mein Weg, das ist mein Wille und das ist meine Akzeptanz. Und was ich versuche, ist eben zu merken, wenn ich selbst in diese Klassifizierung gehe, dass ich selbst merke, oh, das ist gar nicht die Patientin oder der Patient, sondern das bist du und nimm dich wieder zurück. Und das kann man auch korrigieren. Das kann man lernen. Und mir ist das schon häufiger passiert, wo ich auch gemerkt habe, das Gespräch läuft aus den Ruder. Und ich dann die Patientin bitte und sage, stopp. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir führen das Gespräch weiter, und zwar von ganz neu, von Anfang an neu. Oder aber einer meiner Kolleginnen und Kollegen übernehmen das Gespräch. Mhm. Und meistens wollen die Patienten das Gespräch weiterführen und dann bitte ich sie, das Zimmer zu verlassen, schließe sie die Tür, trinke vielleicht noch einen Tee oder einen Kaffee und ruf sie dann nochmal ein. Weil es geht um beides.
Auch die Pause eigentlich.
Auch die Pause und auch dann, dass man sich zurücknimmt und dann sagt, okay, das hat man auch nicht so gemeint und jetzt fangen wir einfach wieder von vorne an und nicht einfach immer weiter stottert und in die falsche Richtung zu laufen. Also ich denke, die Achtsamkeit ist wichtig und sich selbst zu spüren, warum bin ich jetzt so unruhig? Warum will ich diesen Menschen nicht mehr zuhören? Was stört mich? Und dann wieder zurückgehen.
Toll. Ja, ich kenne das auch. Ich habe auch schon Psychologen kennengelernt, die immer verhindern wollen, dass jemand weint jetzt oder so, weil sie selber das eben unangenehm finden oder so, ne? Und dann sagen, musst du nicht weinen, kannst auch jetzt anders und so. Das ist so das Unangenehme. Die Gefahr ist sicherlich, wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass man manchmal wie zu nahe kommt, ne? Wenn man natürlich so offen ist und diese Beziehung eingeht, aber dieses Risiko gehst du wahrscheinlich gerne ein.
Ja, also Risiko, das ist ein grundsätzliches Thema, wie nah lässt man Menschen an sich heran. Mhm. Ne? Also ich bin ja sehr mit der Krebsmedizin verbunden. Ja, und das ist eine Situation, wo viele Menschen in ihrer Seele nackt sind. Und wir wollen ja einmal das Gespräch auf Augenhöhe. Das heißt, Wissen teilen, Aufklärung geben. Auf der anderen Seite wollen wir auch das Gespräch in Herzenshöhe, so wie du das erzählt hast mit dem Kollegen aus Kapstadt. Wenn ich jetzt der Meinung bin, Herzenshöhe ist wichtig, und das bin ich, dann muss ich auch in der Lage sein, etwas von mir preiszugeben. Ich muss ja nicht alles erzählen.
Ja.
Aber warum soll ich mich verstellen? Und deswegen ist es mir so wichtig, dass man eben durchaus nah sein kann, aber trotzdem professionell. Und das war eben zum Beispiel mit der Schwester. Sie ist ja meine Patientin. Ich mache alle Nachuntersuchungen. Auf der anderen Seite kämpfen wir dann um das ein oder andere Rezept. Und das funktioniert, das wenn die Regeln klar sind.
Toll. Und das klingt auch so, als ob du dich selbst auch erfahren kannst durch die Begegnung mit deinen Patienten. Was lernst du denn von denen am meisten?
Die größte Erkenntnis für mich, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, war, dass ich bei den Lesungen plötzlich eine Wertschätzung erfahren habe, ohne dass ich sie operiert habe. Und das war für mich eine große Erfahrung, weil da kommt jemand, hat eine Krankheit, ich gebe eine Behandlungsempfehlung und dann funktioniert die auch. Und dann ist die Dankbarkeit relativ klar. Aber dass ich Dankbarkeit erfahre oder Wertschätzung für einen Gedanken, den ich aufgeschrieben habe, war für mich eine großartige Erfahrung und hat mir auch Mut gegeben, dass ich vielleicht, wenn ich mal noch älter werde, auch Dinge machen kann, die nicht unbedingt mit Schneiden zu tun haben müssen.
Wofür bist du dankbar?
Dass man dann die Wertschätzung trotzdem kann. Man kann trotzdem in Dialog gehen, man kann Menschen erfahren, man kann sie kennenlernen und auch wunderbare Momente erleben, ohne dass ich eben schneiden muss.
Ja.
Und das ist für mich eine Erfahrung, die ich ja so vorher nicht kannte. Und das, glaube ich, ist das, warum ich auch eben sehr viele andere Dinge eben mache.
Du, haben wir schon öfter gesagt, bist ein Mediziner, der auf jeden Fall natürlich sehr wissenschaftlich arbeitet, aber auch für alle anderen Dinge offen ist. Hast du schon Wunder erlebt?
Ja, also erstmal ist fast wirklich jede Patientin, die ich erfahre, ein Wunder. Ich sage denen das auch. Ich sage, sie sind ein Wunder und sie bleiben ein Wunder, selbst wenn das Wunder mal nicht in ein Happy End endet. Aber ich kenne unglaubliche Geschichten und das ist ja einer meiner Schwerpunkte, Langzeitüberleben und auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und ich hatte damals eine Schwester kennengelernt, bei der ich 155 Krebstherapien über viele Jahre immer wieder durchgeführt habe und habe sie damals in ihrem Kloster in der Nähe von besucht und bin dann über den Friedhof gelaufen und habe da wirklich nur ältere Menschen begraben sehen, 90 Jahre, 100 Jahre, 85 Jahre und habe mir dann gefragt, wer sind diese Menschen und welche krebskranke Menschen leben denn auch so lange? Und habe dann ein großes Forschungsprojekt gestartet zum Thema Langzeitüberleben und bin da auch ganz stolz, dass wir die erste Langzeitüberlebensklinik hier an der Charité auch vor einigen Jahren eröffnet haben, um genau diesen Code zu suchen. Und die gute Nachricht ist, es gibt keinen Code. Natürlich ist es besser, wenn man jung ist. Natürlich ist es besser, wenn man eben keine vielen Nebenerkrankungen hat. Aber selbst wenn der Krebs noch da ist oder man Nebenerkrankungen hat, kann man lange leben. Also ausschließen kann man es nicht. Und da gibt es sehr schöne Untersuchungen, die beispielsweise zeigen, dass man Sinnhaftigkeit in seinem Leben sieht. Natürlich nicht jeden Tag 5 Kilo Steak isst. Es waren aber keine Veganerinnen bei unseren Patienten
sehr
dabei.
Gut. Ich bin eine davon.
Und dass im Menschen in sozialer Beziehung auch länger leben. Selbst mit dem die identischen Tumorstadium lebt ein Mensch in Partnerschaft länger, als wenn er alleine ist.
Meine eigene Mama hatte Gebärmutterhalskrebs kurz nach meiner Geburt. Und damals wurde noch ziemlich schnell sofort die ganze Gebärmutter entfernt. Ne? Deswegen ist es bei uns in der Familie ein Riesenthema. Ich würde auch sagen, die hat auch unter anderem so gut überlebt, weil sie natürlich ein kleines Baby hatte und für das sich nichts mehr gewünscht hat, als da zu sein. Du bist ja jetzt auch schon ziemlich lange in dem Beruf. Welche bahnbrechenden Veränderungen in der Krebsforschung sind so in den letzten, ich meine, es ist jetzt über 30 Jahre her, geschehen. Ich selber hatte kurze Zeit nach 18 Jahren hatte ich auch diesen HPV-Virus, der ja dazu führen kann zur Gebärmutterhalserkrankung und habe das tatsächlich geschafft, mit einer Frau in Dresden, einer Frauenärztin, die Naturheilkunde Methoden angewendet hat, wegzukriegen. Das blieb so 4 Jahre und hat mich sehr verunsichert, natürlich mit der Vorgeschichte. Und die hat da experimentiert eben auch. Ich musste da einmal die Woche hin, habe so eine Betäubungsspritze in den Muttermund bekommen, sodass dort alles lahmgelegt wird und selber wieder arbeiten. Wir haben die Ernährung umgestellt. Ich habe Vitamin-C-Tabletten bekommen zum Anwenden und so weiter. Das war natürlich eine tolle Erfahrung, dass das jetzt geht. Bei meiner Mutter noch eine ganz andere Nummer, ne? Vor 30 Jahren. Was hat sich da verändert und wo geht das vielleicht noch hin?
Also man versucht ja, den Gebärmutterhalskrebs wirklich zu eliminieren. Das ist das, was die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, ausgerufen hat, weil das natürlich eine Erkrankung ist, die immer noch heute die gesamte Welt eben trifft und viele Länder auch, dass die häufigste Todesrate ist. Ein großer Schritt war natürlich erstmal zu verstehen, dass diese HPV-Viren, nicht alle von denen, können eben Krebsvorstufen und Krebserkrankung auslösen. Das ist einmal Kopf-Hals, aber auch in der Gebärmutter-Halsregion. Und wir haben eben seit einigen Jahrzehnten jetzt ja die Impfung. Das gab es damals ja noch nicht.
Die ich auch bekommen habe natürlich sofort, weil meine Mutter darüber sehr froh war. Und ich hatte ihn trotzdem. Ne? Ja, aber dann habe ich erfahren, dass es nur gegen die zwei Virenarten, die es am häufigsten gibt.
Absolut. Und was man auch gelernt hat, ist eben, dass nicht jeder Virus tatsächlich die Krebserkrankung auslöst. Zweitens, dass man eben häufig auch Situationen sieht, wo der wieder von alleine verschwindet. Spontanremission. Mhm. Auch das gibt es. Und das Dritte ist, dass wir gemerkt haben, dass man eben auch viel personalisierter die Operation planen kann. Je nach Tumorstadium muss gar nicht mehr die Gebärmutter komplett entfernt werden, sondern manchmal nur ein Kegel oder ein bestimmter Anteil der Gebärmutterhalsregion. Und was auch ganz neu jetzt in den letzten Jahren immer klarer wird, dass wenn man die Krebserkrankung hat, dass eine Immuntherapie möglich ist mit der Kombination der Bestrahlung oder auch mit der Chemotherapie, um dem Immunsystem dabei zu helfen, die Krebserkrankung selbst zu erkennen. Das sind die sogenannten Checkpoint-Hämmern. Das ist eine große Revolution, die beim Hautkrebs begonnen hatte und jetzt eigentlich bei fast allen Tumorerkrankungen Standard ist. Und gerade beim Gebärmutterhalskrebs ist das jetzt einer der neuen Standardtherapien. Also da hat sich ganz viel weiterentwickelt und grundsätzlich in der Krebsmedizin. Wir wissen, dass nicht die Krebserkrankung eine homogene, eine gleichförmige Gruppe ist, sondern dass wir unterschiedliche Krebserkrankungen in einer Erkrankung haben. Also zum Beispiel im Gebärmutterhalskrebs nicht nur einen Typ, sondern verschiedene Typen. Bei Gebärmutterkörperkrebs wir unterschiedliche Typen haben oder beim Eierstockkrebs. Und jeder Typ anders in der Entwicklung, aber auch in der Behandlung und in der Prognose ist. Und das ist was Neues und was Großartiges, dass wir eben nicht nur eine Therapie für alle Patienten gleichstellen, sondern immer versuchen, risikoadaptiert, so sagt man das, eben die Therapien dann planen.
Und individueller, offenbar.
Viel individueller.
Das klingt, also ich überlege jetzt schon halb parallel, ob ich nicht doch Mediziner werden sollte, weil es so aufregend klingt und
warum
so
nicht?
Auch in wie viele Richtungen man forschen und sich beschäftigen kann, das ist, scheint wirklich im Krankenhaus ein Feld der offenen Möglichkeiten zu sein.
Absolut.
Und auch ähnlich wie in unserem Beruf so eben, dass man jeden Tag eigentlich etwas anderes erleben kann, jemand anders sein kann, sich mit einem anderen Thema beschäftigen. Du bist der Charité ja jetzt sehr, sehr, sehr viele Jahre treu, also scheinst es hier richtig zu lieben. Warum würdest du jungen Leuten empfehlen, genau hier ihre Ausbildung zu starten?
Die Charité, das Wort heißt ja Barmherzigkeit. Und ist ja damals auch gerade in der Frauenmedizin gegründet worden, um arme und gesellschaftlich benachteiligte Frauen zu helfen, medizinisch. Das war so der Urinstinkt. Und ich finde die Charité deswegen so großartig, weil sie auf der einen Seite Berlin repräsentiert mit den verschiedenen Standorten, jeder mit so einem eigenen regionalen Charakter, aber auch die Welt in sich trägt. Über 140 Nationen, da kommen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter her und wir sind mit aller Welt verbunden. Ich habe Projekte in Afrika, in Asien, in USA, in Europa. Und man tauscht sich aus und es ist so wunderbar, wenn man gemeinsame Leitlinien entwickelt für die Welt. Das heißt, man kann den Welttherapiestandard ändern mit einem Team, was eben in dieser großartigen Stadt, die ja ständig sich neu erfindet, verankert ist. Deswegen wäre für mich keine andere Adresse möglich als die Charité, um immer neue Dinge zu erfahren und vor allem von den unglaublichen Kolleginnen und Kollegen zu profitieren. Und das ist Wahnsinn, was hier an der Charité möglich ist. Und man darf nie vergessen, Medizin ist und bleibt das Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, jeder Beruf ist auch in der Charité präsent. Ob das in der Unternehmenskommunikation ist, ob das im Handwerk ist, im technischen Dienst oder eben auf der Krankenstation.
Du scheinst auch Berlin zu lieben. Du hast es auf jeden Fall, bist hier geboren, in der Charité ja auch noch. Was ist dein Lieblingsort in Berlin?
Ich bin außerhalb
der Charité.
Ich bin ja Weddinger.
Ja.
Ja, ich bin ja Weddinger und bin ja hier aufgewachsen an der Panke in der Exerzierstraße.
Boah.
Und fühle mich ja natürlich sehr, sehr sicher und bin auch ganz traurig, dass jetzt Karstadt pleite geht. Das war ja das KDW.
Dass die Dinge sich verändern.
Ja, das war das KDW des Weddings. Also viel zu teuer, aber war nett, dort gesehen zu werden und Leute zu treffen. Aber der Wedding verändert sich natürlich so wie die Stadt insgesamt. Aber Wedding ist immer noch mein Herzensort. Aber ich wohne ja am Viktor-Luise-Platz. Schöneberg ist auch ein großartiger Bezirk, wo man sehr schnell überall hinkommt. Also das sind so meine Bezirke, Schöneberg und Wedding.
Die liebst du. Jalid, ich werde mich mit Zwiebel einreiben.
Unbedingt.
Ich habe noch
und
eine
gib mir
Frage.
Feedback.
Ja, die mir auf der Seele brennt seit mehreren Wochen. Du fragst deine Gäste immer am Schluss, was denn ihre Henkersmahlzeit wäre.
Oh,
und
ja.
Ich habe es dich noch nie sagen hören.
Ja.
Dabei liebst du Essen und redest auch immer so drüber, dass man am besten selber gleich loskochen will. Also bitte, bitte sag, was wäre deine Henkersmahlzeit und von wem gekocht?
Ja, ich würde wahrscheinlich selber kochen, weil ich koche einfach gerne und liebe das Kochen zur Entschleunigung. Es ist die Tagine mit Lan. Tagine ist also in einem dreieckigen Tongefäß über Stunden gegart, Lamm mit Kurkuma, mit Ingwer, mit Pfeffer, mit Zimt und mit glasierten Backpflaumen zubereitet und etwas Sesam überstreut, über viele Stunden zubereitet. Tagine mit Lamm, das wäre meine Henkersmahlzeit von mir selbst gekocht.
Da überlege ich kurz, ob ich nicht mal Vegetarierin bin. Wenn du einen Wunsch frei hättest für 2024, für unsere Welt, was wäre das?
Was soll es anders sein als mehr Frieden?
Ja, das wünsche ich uns auch und ich freue mich sehr, dass du da warst.
Danke für das Gespräch, vielen Dank.
Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote. Folgt diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jeder zählt. Der Karriere-Podcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt Julius Bertram. Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold. Moderation Nina Gummich.